11. Erinnerung. Freund und Feind. Die meisten Überlebenden wurden nach Kolberg gebracht, in ein Lazarett. Auch Kire, ich und der Klavierspieler.
Jetzt will ich aber endlich wissen, was mit den anderen passiert ist.
Ein deutsches Marineschiff hat uns in letzter Sekunde entdeckt. Das Torpedoboot Löwe brachte alle Überlebenden nach Kolberg. Ich weiß nur, dass jener Oberst an Bord war, der die falsche Sternscheibe mitgenommen hatte und Kira an den Landungsbrücken abfangen wollte. Ich habe ihn am Kabinenfenster vorbeigehen sehen, er aber uns nicht. Von den anderen wusste ich nichts.
Ich glaube irgendwie, oder Else und Blue haben überlebt. Natürlich auch Opas Geschwister. Obwohl Paul und Opa nie von meinem Onkel und meiner Tante erzählt haben. Das habe ich aber irgendwie im Gefühl.
Ein gutes Gefühl. Doch es war immer noch Krieg und jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Marina und Zack waren, wie du dir sicher schon gedacht hast, nicht auf dem Kreuzfahrtschiff Freiheit. Sie wurden von René, wie Mutter Erika es angewiesen hatte, auf einen anderen Dampfer gebracht, der als erstes von drei Schiffen auslief. Dieses Schiff hatte allerdings auf See einen Maschinenschaden und wurde von der Freiheit überholt. Erik Slowik war ganz einfach zu spät gekommen und verpasste damit René, Zack, Marina und das geplante Schiff.
Hat Opa dann doch die Vergangenheit geändert?
Ja und nein. Das kommt darauf an, aus welcher Sicht wir die Vergangenheit betrachten. Aber dazu komme ich später noch. Was also war mit den anderen passiert? Marina hatte Kire gesucht und erfahren, wohin die Überlebenden gebracht wurden. Als sie ihn fand, war sie schon als Krankenschwester tätig und gelangte somit ungehindert ins Kolberger Lazarett. Da sie sich nicht enttarnen durfte, konnte Marina ihren Bruder nicht einfach mitnehmen. Seinen Namen preisgeben konnte sie auch nicht, ohne gefährliche Fragen aufzuwerfen. Und so hat sie ihm, während er noch schlief, nur einen Adresszettel an das Bettgitter gehängt, adressiert an ein Kindererholungsheim im Harz, das Waldschulheim. Diese Adresszettel waren üblich in jenen Tagen für Kinder, die nicht abgeholt wurden. Sie wurden im besten Fall auf Erholungsheime und Jugendherbergen verteilt.
Und im schlechtesten Fall?
Es gab auch Kinderheime, welche die Kinder zum Kauf, also zur Adoption, angeboten haben.
Wie das Waldschulheim im Harz, wo Opa so lange liegen musste?
Nein, im Waldschulheim wurden keine Kinder verschachert.
Oh, und was passierte mit den überlebenden Kindern im schlimmsten Fall?
Im allerschlechtesten Fall sind sie einfach verschwunden.
Wieso hat ihn Marina denn zu dieser alten Schrulle Horatio bringen wollen?
Sie wusste damals nicht, wem Frau Horatio diente. Das hat sie erst später erfahren. Im Untergrund.
Im Untergrund?
Marina musste sich 2 Jahre verstecken. Und als sie von den Grauen nicht mehr verfolgt wurde, suchten sie die Roten. Aber das ist
eine andere Geschichte. Konnte denn Opa seine Schwester nicht fühlen, als sie im Lazarett an seinem Bett war?
Vielleicht hatten sie ihm dort ja auch ein Schlafmittel gespritzt. Wer damals zu viel fragte, der kriegte halt eine Spritze.
Oh Mensch, Onkel Paul, musst du uns denn so erschrecken? Wie lange stehst du denn da schon im Dunkeln hinter dem Radiomischpult? Wo warst du denn überhaupt? Oder besser, wann warst du? Oder wie sagt man das?
Ich war Klavierspielen.
Du bist doch nicht in echt durch die Zeit gereist.
Ich hatte den Chorabend total vergessen.
Die Feier in der Nacht zum 31. Mai.
Genau, da singt ja auch unser Chor. Am 30. Mai
ist Weltuntergang, damit es bloß keinen gibt. Also Weltuntergang. Oh Mist, da hätte ich ja singen sollen.
Naja, haben sie trotzdem gut hinbekommen.
Danke auch.
Gern geschehen. Aber vermisst haben sie dich trotzdem. Ich wollte dich halt nur nicht aus Piotrs Erzählung rausreißen.
Genau. Was willst du jetzt noch wissen, Luke?
Wie ist Opa Erik ins Kinderheim im Harz gekommen?
Auf einem langen und abenteuerlichen Weg vom Lazarett in Kolberg aus. Und dies geschah so. Außer den Erinnerungen und seinen Namen hatte Kire noch etwas anderes verloren. Seine Gabe, Tiere verstehen zu können. Ich konnte leider seine Gedanken nur wahrnehmen, aber ihm selbst nichts mitteilen, um ihm seine Erinnerungen wiederzugeben. So saß ich auf dem Bettgitter und versuchte zumindest, uns mitsamt dem Surfbrett krächzend und notfalls auch schnabelhackend zu verteidigen. Keiner kannte Kires Namen und in den Mantelkragen hatte niemand hineingeschaut. So gaben sie dem unbekannten Jungen mit dem Vogel den Namen Birdie. Ein unverwechselbares Bild in den Köpfen der Menschen.
Jetzt habe ich auch wieder ein tolles Bild im Kopf. Birdie wurde ja sogar Opas späterer Spitzname im Harz. Wie das?
Eine der Lazarettschwestern namens Martha hatte Birdie besonders ins Herz geschlossen. Sie hatte auch Marinas Besuch beobachtet und den Adresszettel am Gitterbett entdeckt. Martha wollte uns nun helfen und sorgte für einen sicheren, aber umso längeren Transport ins weit entfernte Harzer Waldschulheim.
Unsere Nachbarin Martha? Die Mama von Henry und Emma aus meiner Brockenbande? Jetzt verstehe ich. Die hat Opas Spitznamen mit in den Harz gebracht.
Nicht ganz, Luke.
Piotr nun wieder, mit seinen dreideutigen Sätzen. Und warum hat nun Frau Horatio so getan, als würde sie Opa nicht kennen, als er ins Kinderheim gebracht wurde?
Das tat sie nicht. Für sie lag dort im Kinderheim Erik Slowik. Sie wusste, dass selbiger mit René im Harz gewesen war und irgendwo in der Nähe die Sternenscheibe vergraben hatte. Erik Slowik war ihr in jener Zeit direkt in die Arme gelaufen. Und dies passierte so, wie mir dein Großvater später erzählt hatte. Erik Slowik war im Schlepptau von René gewesen, fuhr und ging, wohin der Franzose fuhr und ging. So skurril das auch war, tat er dies in seiner pommerschen Postuniform. Vielleicht, weil er damit aussah wie ein Zirkusdirektor. So kam er tatsächlich überall raus und rein, ohne aufzufallen. René war auf Alishas Befehl mit der Sternenscheibe in den Harz gefahren. Und um wieder einmal Ärger aus dem Weg zu gehen, ohne vorher bei Alisha vorbeizuschauen, da er ja Kira aus den Augen verloren hatte. So war er direkt in den Harz gereist, auch um dort Vater Franz zu suchen, der Zwangsarbeit in den Raketenbaufabriken unter Tage leistete.
Und das mit Erik Slowik und Alishas Schrank im Planwagen?
Letzteren hätte er eigentlich auch vorher zu Alisha bringen sollen.
Und hat Erik Slowik dank René seinen Vater im Harz gefunden?
Leider nein. Das Wichtigste hat Erik Slowik nicht gefunden. Sein Vater, deinen Uropa.
Dann haben beide also allein die Sternscheibe im Harz vergraben? Und René tat so, als wüsste er nicht, wo die Scheibe ist?
Nach den Erzählungen deines Großvaters haben sie die Sternscheibe direkt dort vergraben, wo sie niemand vermutet hätte. Auf dem Harzer Raketenbaugelände der Grauen.
Die auch hinter der Scheibe her waren.
So ist das.
Aber dort wurde sie ja nicht gefunden. Wie kam sie denn zu ihrem Fundort im Vorharz, bei Nebra? Da waren wir nämlich schon mal mit der Brockenbande, wegen Henry. Der wollte da mal unbedingt in die Vergangenheit reisen.
Das muss ein Geheimnis bleiben.
Was jetzt? Warum sie woanders gefunden wurde oder dass Henry dort in die Vergangenheit gereist ist?
Beides.
Und wie ist Opa dann Frau Horatio begegnet?
René hatte dummerweise Erik einen Tag im Harz allein gelassen. Sicherlich aus Gründen, die nur so ein zwielichtiger und opportunistischer Mensch wie er haben kann. Und als Erik in einer alten Waldhütte auf René wartete, recht nah an seinem Kinderheim, zog es deinen Großvater genau dorthin. Er wollte schon immer sehen, was er bisher all die Jahre im Heim nur gehört hatte. Den Park, die Bäume, die Vögel und sicherlich auch das Waldschulheim von außen. Er schaute auf die Landkarte und fand recht schnell das Mühlental bei Wernigerode. Da René ein Versteck nah an Wernigerode gewählt hatte, wegen des Bahnhofs, brauchte Erik nicht lang, um das Kinderheim zu erreichen. Begleiter René entdeckte einen Tag später die Karte auf dem Tisch und einen gezeichneten Kringel um das Mühlental mit einem Kreuz an einer ganz bestimmten Stelle. Sicher hatte Erik die Karte absichtlich liegen gelassen und sich den Weg eingeprägt, um René zu zeigen, wohin er gegangen war. und der Franzose lief einmal mehr hinterher. Dein Großvater fand den Park des Kinderheims so schnell, als wurde er von diesem Ort magnetisch angezogen. Überwältigt von all dem, was er sah und bis dahin nur gehört hatte, die Bäume, den See, das Kinderheim von außen und dahinter, auf einem Berg durch die noch winterkahlen Bäume schimmernd, sein ersehntes Wernigeröder Schloss. Doch in das Vorfrühlingszwitschern der hungrigen Vögel mischten sich Geräusche, die er nur zu gut kannte und fürchtete. Sie zeugten von schlimmen Kampfhandlungen in der sogenannten Festung Harz, denn unser schönes Mittelgebirge gehörte zu den letzten traurigen Schauplätzen dieses grausamen
Kreigs.
Zudem bemerkte Erik eine Bewegung an einem der zur Verdunklung zugezogenen Fenstervorhänge. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihn Frau Horatio im Park erwischt hätte. Plötzlich schnappte ihn jemand von hinten und trug Erik in den Wald wie einen Sack Mehl. Es war René, der ihn vor all dem rettete, was hätte geschehen können. Allerdings unterschätzte er Frau Horatio, wie so oft. Sie wusste von ihren Informanten, dass René zusammen mit einem Erik Slowik in Postuniform unterwegs war im Harz und wartete eigentlich darauf, dass der Franzose die Himmelsscheibe bei ihr ablieferte. René hatte sich aber bis zu jenem Tag nicht blicken lassen. Nun sah Frau Horatio den Franzosen mit seinem mysteriösen Begleiter Erik Slowik in Postuniform im Park des Kinderheims und war überzeugt, Tiere zu erkennen, von dem sie glaubte, er wäre in der Ostsee ertrunken. Danach war es René zu gefährlich, Erik Slowik im Schlepptau zu haben, und so brachte er letztendlich ihn statt Kire zu Alicia.
Während Kire noch im Lazarett lag?
Ja, so ist das.
Nun ist es aber gut mit diesem Zitat von deinem Vater. Er ist auch ohne bei uns.
Lass mich das alles ganz kurz überdenken. Frau Horatio wusste also, dass René mit Erik Slowik die Sternscheibe im Harz vergraben wollte. Von wem?
Der entging nichts. Verdammt gute Spionin.
Paul?
Aber sie war feige. Warum hat sie später nicht René gefragt, statt Opa weiter mit Spritzen zu quälen?
René war ein Lügner und Erik ein mutiges Kind mit einem guten Gespür für Schatten und später mit verschütteten Erinnerungen. Frau Horatio hat dann ja auch irgendwann eingesehen, dass Spritzen nicht die Lösung sein konnten.
Frau Horatio kam mir auf dem Unglücksschiff schon so komisch vor. Aber wer sie wirklich ist, werdet ihr mir ja jetzt sowieso nicht verraten. Okay, dann erzähl mir doch wenigstens, was mit Opa als Erik Slowik passiert ist, als er von René nach seiner Befreiung zu Alicia gebracht worden war. Oder ist das auch ein Geheimnis, wegen der geheimnisvollen arabischen Zeitprinzessin?
Besser arabisch, Luke. Aber vielleicht bist du jetzt ja auch langsam bettreif. Ist schon ziemlich früh am Morgen und...
Und die Welt ist noch nicht untergegangen, oder?
Also, Alicia lebte auf einem von Haukes Gütern an der Nordseeküste als Deichgräfin namens Alice, die aber alle Alice nannten. Sie arbeitete als Deutschlehrerin in Bremerhaven und wohnte unter der Woche in einer Stadtwohnung von Haukes Familie. Am Wochenende betreute und behütete sie auf dem Gutshof hinter dem Deich Fluchtkinder aus einem Kindererholungsheim in St. Peter-Ording, in welchem Kira eigentlich hätte damals sein sollen. In Sicherheit. Natürlich nahm Alicia den Postboten auf und versteckte ihn, immer wenn Bombenalarm war, in ihrem großen Schrank. Selbigen hatte René auch in die Stadtwohnung der als Deichgräfin getarnten Alicia gebracht. Erik Slowik konnte hier seit den furchtbaren Ereignissen auf seiner Ausgangsreise erstmals wieder auch ein bisschen Kind sein. Und der Schrank seiner Großmutter half ihm dabei, auch gegen den Bombendonner. Erik Slowiks Leben spielte sich nun einige Tage bei seiner Großmutter ab. Und natürlich gab es bei ihr genug zu trinken, nicht nur Tee. Kartoffelschnaps allerdings war zu einem raren Schmuggelgut geworden, aber sie hatten vom Gutshof zumindest genügend zu essen. Das hatten die meisten anderen nicht. Oft fiel in den Städten des Kriegs zu dieser Zeit der Strom aus. Und dann wurde es stockfinster in Alishas Wohnung. Mit Dunkelheit hatte dein Großvater ja Erfahrung aus dem Waldschulheim. Und mit seiner Feinfühligkeit konnte er dadurch vieles hören, was anderen verborgen blieb. Erik vermisste natürlich die Zeit in Otnoga als Postbote. Er hatte ja außer Kinderheim und Krieg sonst noch nicht viel, an das er sich hätte erinnern können. Aber er fand im Schrank seine inneren Stimmen wieder. Wohl, weil er den Rest seiner Familie, die er gerade erst kennengelernt hatte, so sehr vermisste. Wie hatte Großvater Hauke einst gesagt? Nur wenn etwas nicht mehr da ist, weißt du, wie wichtig es war. Außer der seltenen Stimme seines Bruders Zack hörte Erik zwei weibliche Stimmen. Die ebenfalls rare Stimme seiner Mutter und die redselige Stimme von Schwester Marina.
Die Stimmen waren sicher von früher noch im Schrank, als der in Mutter Erikas Stube stand und sich Marina mit ihm oft im Schrank versteckt hat. Und jetzt hat der Schrank die Stimmen mitgebracht und in Alishas Wohnung gelassen.
Du hast echt Talent zum Meistererzähler.
Anders als die inneren Stimmen waren die meisten Töne aus der Außenwelt eindeutig. Geräusche des Kriegs. Und dass diese Angst machten, hatte Erik Slowik nicht vergessen. Immer wenn die Geräusche des Kriegs in die Wohnung drangen, schien Alisha den Postboten mit Worten zu streicheln. Das war für ihn wie das tröstende Streicheln seiner Mutter, das er vermisst hatte, ohne lange Zeit gar nicht zu wissen, von wem es stammte. Alisha wusste ja, wer Erik war und woher er kam, und baute auf eine langsame, natürliche Rückkehr seiner Erinnerungen. Sie erzählte ihm vom Frühling und von den Pferdefuhrwerken, deren große alte Zugpferde das Holz singend aus dem Wald ins Dorf zogen. Erik konnte dann sogar den Gesang der Pferde hören. Irgendwie sang alles in Otnoga. Auch die singende Sägemaschine, von der Alisha erzählte, und davon, wie sie ins Dorf gekommen war, um Ofenholz auf Erzählgröße zu zerkleinern. Jedes Holzscheit brannte eine Erzählung lang. Und dann ging es ab ins Bett. Diesen Satz sagte Erik oft vor sich hin, wenn er in Alishas Wohnung Holz im Ofen nachlegte, ohne zu wissen, von wem die Worte ursprünglich stammten. Alisha, deren Tarnname Alice ihrem wahren Namen fahrlässig ähnlich war, hatte begonnen, den Postboten Erik Slowik Kire zu nennen. Es kam Erik vor wie eine Taufe. Auf die Frage, warum, antwortete sie, weil du es bist. Natürlich hatte sie Erik auch ausgiebig gefragt, ob René die Sternenscheibe, wie von ihr geplant, zu Vater Franz in den Harz gebracht hat. Erik konnte den Ort nennen und beendete damit das Thema rund um die Zeitreiseschüssel. Eines Tages beherrschten hektische Geräusche Alishas Wohnung. Alisha holte einen Koffer und einen Rucksack vom Schrank. »Gestern hatten wir Palmsonntag, Kire. Den habe ich komplett vergessen. Wir machen einen Feiertagsausflug«, rief sie beim Packen ihres Koffers. Diese Feiertage waren wie seidene Fäden der Hoffnung auf einen Gott, von dem viele annahmen, er hätte sie alle verlassen in jenen schlimmen Zeiten. Die Menschen und die Tiere. An jenem Montag aber entfernte sich Alisha mit jedem Wort mehr von ihrer Feiertagsstimmung und der Hoffnung von Ostern. »Beeil dich! Pack mit ein, was du von hier mitnehmen willst, und dann gehen wir!« Erik zuckte mit den Schultern. Alishas Stimme klang jetzt plötzlich befehlend, wie eine explodierende Wortgranate. »Hafen! Wir müssen zum Hafen! Ich habe zwei Plätze auf einem sicheren Schiff besorgt, das zu einer Insel fährt. In ein flaches Land, das der Krieg vergessen hat.« Erik schwieg mehr, als zu sprechen, seit er von René nach Bremerhaven gebracht wurde. Er hatte so viele Fragen im Kopf, dass er nicht mehr in der Lage war, zu fragen. Die Erzählfreude des Postboten Slowik war der Angst gewichen. Angst vor dem Krieg, Angst um Kire und Angst vor dem Aufwachen. Alisha machte einen neuen Anlauf. »Unser Schiff bleibt nicht lange im Hafen. Wenn die Bomber leer sind, gehen wir los. Bitte!« »Kire? Hältst du dir etwa wieder die Ohren zu?« Sie hatte sich Mühe gegeben, die Melodie ihrer Stimme von Wut auf Liebe umzustellen, aber Alicia hatte auch das Wort Greig entschlüsselt. Alishas Wohnung war zu einer neuen Welt für Erik geworden, in der andere Zeitgesetze herrschten, aber auch eine Welt, in der seine Erinnerungen in klitzekleinen Stückchen zurückkamen. Er hatte versucht, diese Bruchstücke mit dem Knacken von Walnüssen zu finden, Nüssen aus Otnoga, die Alicia mitgenommen hatte. Jede Nuss gab ihm ein Stückchen Duft von dem Baum, unter dem einst ein blindes Einhorn gestanden hatte, dessen Horn verloren ging. Gerade hatte er wieder eine Nuss geknackt und den Erinnerungsduft eingeatmet, der ihm ein Bild vom ersten Tag beim Spielmannszug gab. Da zerbröselte die Brücke zur Vergangenheit wie einer der alten Hartkekse, die Erik im Schrank gesammelt hatte. Denn Alicia rief erneut, aber jetzt schimpfend, »Kire!« Erik wandte sich verzweifelt an die innere Stimme seiner Schwester. »Sie soll mich in Ruhe lassen. Ich gehe da nicht raus, Marina.« Er wurde traurig. »In meinem Kopf sind immer nur diese Geräusche.« Explosionen, Sirenen und Schreie überfluteten Eriks Kopf, bis sich Marina meldete. »Ich will auch, dass du diese Geräusche nicht mehr hörst, Kire.« Alicia mischte sich ein. »Wir müssen los, ich hol den Koffer.« Aus der Welt außerhalb der Wohnung hörte Erik jetzt Schritte auf der Eingangstreppe. Die Angst vor dem drohenden Ausgang heraus aus der Wohnung hatte eine plötzliche Leere in Erik verursacht, die ein Nachdenken über das, was Alicia zu ihm gesagt hatte, verhinderte. Es war eine innere Dunkelheit in seine Postuniform gezogen, die ihm die Gedanken schwer machte. »Das Schiff fährt noch ohne uns. Komm!« Alicia bekam nur ein trauriges »Warum?« von Erik zurück. Dieses Mal schlug sich Marina auf Alishas Seite. »Weil die Schatten der Traumlosen auch hierher kommen werden.« »Wer sind diese Traumlosen?« fragte Erik. Alicia antwortete resignierend. »Hier sind alle traumlos. Das ist der Krieg, Kire. Da träumt keiner mehr. Pack jetzt deinen Rucksack.« Erik nahm plötzlich ein lauter werdendes Türklopfen wahr. Marina versuchte, ihn zu beruhigen. Erneut unverschlüsselt. »Das ist nur Angstmache der Traumlosen. Wie die Plakate und Röhrenradios, die uns sagen, dass der Feind ganz nah ist und alle umbringen wird.« »Warum?« fragte Erik. »Damit vernichten sie unsere Fantasie und die Paradiese in uns und um uns herum.« Doch das Türklopfen, das in Eriks kleiner neuen Welt bisher Wärme und Essen angekündigt hatte, Kohlen und Kartoffeln, war jetzt klar als Rhythmus zu erkennen. Ein Tock-Tocke-Tock-Tock, Tock-Tock. Erik Slowik war im Winter in diese völlig neue, ungewohnte Umgebung gekommen und hatte sicher die meiste Zeit gefroren, denn die Kohlenklauer vom Hafen hatten seit den stärker werdenden Bombardierungen kaum geliefert und Alicia hatte kaum noch Treibholz gefunden. Doch dies war nicht der Klopfrhythmus für Kohle oder Kartoffeln. Alicia begann daraufhin laut zu flüstern. »Laut flüstern kann doch eigentlich nur Gustav«, dachte Erik und vermisste die Postrunden in Otnoga. »Kire, hier ist dein Rucksack«, zerstreute sie einmal mehr seine Gedanken. Erik schwieg. Das Klopfen brach ab. Eine unheimliche Stille breitete sich aus, bis Alicia weiter flüsterte. »Ich weiß, was dich auf den Weg bringt.« Es folgte ein Geräusch, das Erik bewegte. Die Spieluhr La Paloma! Er sah jetzt erst wirklich, wie schön die Stube mit Kerzenlicht beleuchtet wurde und trotz des Mangels an allem österlich geschmückt war. Alicia stand mit einem Kapuzenmantel über dem Arm, den Rucksack in der rechten Hand und in der linken einen Hut mit Feder vor Erik und atmete durch. »Wir müssen schnell zum Schiff!« Erik spürte, wie die Zeit verrann und sagte, »Ich gehe erst, wenn du mir endlich sagst, wo meine Familie ist.« Alicia antwortete, »Dein Bruder musste sich auch verstecken, weil er besondere Fähigkeiten besitzt. Dein Bruder kann sich verwandeln in...« Bevor Alicia ihren Satz beenden konnte, enttarnte sich vor ihrer Wohnungstür der Türtrommler mit französischem Akzent. »Türe auf!« »René!« rief Erik, denn natürlich kannte er die Stimme. Alicia flüsterte weiter. »Er wollte erst morgen kommen, und das Klopfen ist sein Kennzeichen. Aber es klingt unsicher, und diesem René kann man nicht mehr trauen. Und du solltest es auch nicht. Er hat mich nicht nur einmal betrogen.« Erik schaute, als wusste er, was auf ihn zukam. Alicia gab ihm einen geflüsterten Befehl, der ihn wieder auf sich allein stellen würde. »Du musst hinten raus und allein zum Schiff.« Im selben Moment hatte eine weitere Stimme vor der Tür gerufen. »Tür auf, das ist ein Befehl!« Diese Stimme hörte Erik auch nicht zum ersten Mal. Und er wusste, wer da mit René vor der Tür stand.
»Der abgestürzte Oberst, der die falsche Scheibe geklaut hat und am Schiff stand?«
»Ganz hervorragend, Luke.«
Alicia schien dies auch zu wissen. »Er ist ein Kollaborateur«, flüsterte sie. Und Postbote Erik Slowik verstand. »Ein Verräter!« Seine Großmutter schimpfte sich in Rage. »Die Grauen im Harz haben ihn verändert. Und jetzt hat er ihre Sucher hierher geführt. Ich weiß nicht mehr, wer oder was René ist.« René donnerte erneut rufend gegen die Tür. »Aufschließen oder drauf schießen!« Alicia wurde daraufhin streng und flüsterte. »Hier, Mantel an, Rucksack und Hut auf!« Dann kniete sie sich vor ihn und ergänzte etwas liebevoller. »Ich habe dir doch erzählt, dass Tante Anna im Hafenlazarett arbeitet. Dort gehst du hin, von hier einfach geradeaus.« Erik hörte aufmerksam zu und schaute dabei tief in ihre Augen. Alicia fuhr fort. »Mit Tante Anna wirst du auf ein Lazarettschiff gehen. Du erkennst sie an einem blauen Kreuz auf dem Kleid. Ein blaues, kein rotes.« »Die Welt ist voller Schiffe«, dachte Erik. »Keine Sorge, es wird alles gut. Eins noch, dreh deinen Namen um. Sag, du heißt Kire. Das klingt heimisch für Skandinavier und nicht so deutsch.« Erik schaute Alicia verwundert an. Selbige zog ihm die Uniformjacke aus, nahm ihm die Postkappe ab, warf ihm den Mantel über und setzte ihm den Hut auf. »Erik Slowik ist jetzt ein anderer«, fügte sie hinzu und ging mit ihm an der Hand wie mit einem Kind zur Hintertür. Dann gab sie ihm einen Kuss und führte ihn über die Hintertreppe in die Außenwelt mit den Worten: »Das Paradies ist immer da, wo du bist, Kire.« Den hellhörigen Erik erwartete eine regelrechte Flut an Geräuschen. Die laute Welt einer befahrenen Straße, sich entfernende Bomber und die zuschlagende Hintertür seines Zuhauses. All dies überforderte Erik Slowik. Auch, dass er in einer neuen Zukunft Kire werden sollte. Bei all den lauten Geräuschen hatte er nicht bemerkt, wie Alicia wieder ins Haus gegangen war. Das Geräusch der ins Schloss fallenden Tür seiner kleinen Welt, die er sich gerade erst geschaffen hatte, ließ selbige zerplatzen, wie eine von Kires einst so geliebten Seifenblasen. Auf jeden Fall verschloss die Tür den Weg zurück in die kleine große Welt eines Schranks, die er gerade erst vor wenigen Tagen liebgewonnen hatte. Und er würde jetzt allein bleiben. Das spürte er. Alicia war zur Ablenkung der Klopfenden in ihrer Wohnung geblieben. So konnte sie ihn besser beschützen, denn die Klopfenden suchten nicht nur nach der Sternenscheibe, sondern auch nach Alicia. Sie stand auf der Suchliste der Grauen. Eine Andersliste, hatte sie Erik verraten. Niemand wusste damals genau, was mit denen auf der Liste geschah, wenn sie von den Suchern gefunden wurden, denn sie verschwanden einfach. Erik wusste, in jenem Moment, als die Tür zufiel, sollte er alles zurücklassen, was er kannte. Zum zweiten Mal. Er sollte auch zum zweiten Mal auf ein Schiff. Eriks Beine begannen zu zittern, als sich die innere Stimme von Zacharia, seinem Bruder, meldete. »Du allein entscheidest, wohin deine Reise geht, und auch, wer du sein willst. Immer. Der einstige Postbote Erik Slowik setzte sich auf die Außentreppe vom Hintereingang und holte mit ebenfalls zitternden Händen ein Skizzenbuch und einen Bleistift aus dem Rucksack. Langsam erschien ein Bild in seinem Kopf, welches ihn regelrecht zwang, gezeichnet zu werden. Eine Möwe. Er wollte seine Schwester Marina dabei haben. Als eine Möwe, die von oben auf ihn achten und immer etwas erzählen kann. So wie in den besten Tagen im Waldschulheim. Erik wurde immer kälter, vor lauter Zittern konnte er kaum noch seinen Bleistift halten. Selbiger glitt ihm aus den Fingern, als hätte eine unsichtbare Hand den Bleistift weggenommen. Das Bild in seinem Kopf verschwand und damit auch all seine anderen Gedanken. Alles um ihn herum wurde leiser. Außer seinem eigenen Atmen hörte er bald nichts mehr, bis ihn die tiefe Stimme eines offenhörlichen alten Mannes ansprach.
»Ich war lange nicht mehr hier, und du willst nicht noch einmal sehen, was ich gesehen habe. Es waren so viele Kinder an Bord.«
»Wer bist du?« wollte Erik wissen. Er bekam eine unerwartete Antwort, allerdings von Marina. »Das ist ein Schatten der Traumlosen«, mischte sich die innere Stimme seiner Schwester ein. Erik nutzte die ihm gebliebenen Fähigkeiten, die ihn zum Auserwählten gemacht hatten, Liebe und Fantasie. Er sah in den Himmel. Eine Möwe stürzte im Flug aus den dunklen Wolken und löste den Schatten einfach auf. Dieser Moment war wie eine Befreiung von allen Ängsten und Bedrohungen. Selbstbewusst rief Erik in die neblige Straße zum Hafen. »Ich war Kire, und jetzt bin ich Erik Slowik, der Postbote.« Und er bekam ein Echo, die Spieluhrmelodie der Bergleute, das Steigerlied. Und damit stand sein Entschluss fest. Er wollte zurück in den Harz und seinen Vater suchen.
»Hab schon verstanden. Aber war das eben so ein Schattengedanke aus Kires Vergangenheit? Oder war Opa wirklich dort mit der Steigerliedspieluhr? Aber was wollte Opa dann verhindern? Dass Kire nicht noch einmal auf das Schiff ging? Ist das denn auch untergegangen?«
Das fragte sich dein Großvater Erik in den wiederkehrenden Sternennächten jener Tage auch. Es gab keine geschichtlichen Aufzeichnungen über das Schiff, das er erreichen sollte.
»Wo war denn Erik Slowik, als Kire im Harz am Bahnhof von Wernigerode ankam?«
Eriks Rückreiseabenteuer füllt mindestens einen weiteren Erzählabend. Nur so viel. Während Erik und Kire unterwegs in den Harz waren, der eine auf seiner langen Reise vom Kolberger Lazarett und der andere von Bremerhaven aus, blieben sie in Gedanken verbunden, bis sie sich...
»Nein, sag es nicht, Piotr. Lass ihn jetzt einfach ins Bett gehen, sonst wirft das noch Fragen auf bis Pfingsten.«
»Bis sie sich was?«
»Bis sie sich in der Bahnhofshalle trafen und verschmolzen. Genau in der Osternacht von 1945.«
»Na super!«
»Verschmolzen?«
Als die Zugbegleiter Kire in die Bahnhofshalle gebracht hatten, war diesem sofort ein anderer Junge im Mantel und Hut mit Feder dran aufgefallen. Der Junge stand vor dem großen Spiegel und sah auch aus wie Kires Spiegelbild, nur etwas älter. Selbiger hatte Kire nun seinerseits hinter sich im Spiegel gesehen und sich umgedreht. Und obwohl Kire den Jungen nicht erkannt hatte, war er einem starken Gefühl der Liebe gefolgt und direkt in die geöffneten Arme dieses Jungen gelaufen. In die Arme von, du ahnst es.
Natürlich, Erik Slowik.
Sofort war Kire überflutet worden mit Slowiks erlebten Erinnerungen und denen, die er von Kire selbst übertragen bekommen hatte. Auch die seiner ersten großen Liebe und denen vom Untergang der Freiheit. Im selben Moment hatten sich ihre beiden Körper in einem gleißenden Licht verschmolzen und der Spiegel hinter ihnen war zersprungen. Die Überdosis an Erinnerungen ließ deinen Großvater in eine Art Ohnmacht fallen. Die Angsthasen von Zugbegleitern hatten längst das Weite gesucht. Nur ein Oberst war aufmerksam geworden, als er das Zersplittern vom Bahnsteig aus gehört und dies für einen Schuss gehalten hatte. Der Rest ist Geschichte.
Und der fand nun wen regungslos vor dem Spiegel? Kire oder Erik?
Es war zwar immer noch Kire aus den Pomerellen, der dort regungslos in Erik Slowiks Mantel lag, aber er hatte sich leicht verändert.
Aber warum konnte sich Opa denn dann nicht wieder erinnern, als er ans Heim kam? Nicht mal an das Kolberger Lazarett?
Als ihn am Ostersonnabend 1945 im Harz der Oberst gefunden hatte, schlafend vor dem zerbrochenen Spiegel in der Bahnhofshalle von Wernigerode, war der Teil seines Gehirns, der für Erinnerung und Träume zuständig ist, komplett ausgefallen. Wohl durch die Informationsüberlastung bei der Verschmelzung. Was genau passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen.
Du warst also gar nicht dabei, als Erik und Kire verschmolzen sind?
Nein. Das hat mir später ein Zeitzeuge erzählt.
Dann könnte es doch aber sein, dass ich zwei Großväter...
Nein!
Der Oberst hatte doch noch diese Konzertkarte gefunden. Da stand Blauer Engel drauf. Hat das was mit dem Mädchen namens Blue zu tun? Die konnte doch auch singen, oder?
Du hast ja ein Gedächtnis wie Henrys Schildkröte.
Na gut, ich habe mir ein paar Notizen in meinem Tagebuch gemacht. Das trage ich immer bei mir, zum Nachfragen. Und hatte die Konzertkarte mit Kires Freundin zu tun? Hat Kire sie dabei wiedergesehen?
Ein Holzscheit noch und dann ins Bett.
Was unser freundlicher Rabe sagen will, den Rest von Birdies Reise erzählt Piotr ein anderes Mal. Du kannst noch eine einzige Frage stellen heute Nacht.
Da ist aber noch viel mehr, was Piotr nicht erzählt hat. War das denn am Bahnhof in Wernigerode derselbe Oberst, der ihn auch verfolgt hat, wegen der Scheibe? Der ist ja in deinen Erzählungen seit dem Klopfen an Alishas Türen nicht wieder aufgetaucht.
Da dein Großvater nicht bei Bewusstsein war, als der Oberst ihn gefunden hat, und ich nicht bei ihm sein konnte, weil man mich als Gepäckstück im Zug vergessen hat, blieb es ein Geheimnis, ob sie ein und dieselbe Person waren. Zumindest soll die Begegnung Einfluss darauf gehabt haben, dass er einen Befehl verweigerte und damit Wernigerode vor der Zerstörung bewahrte. Seine fast nur aus Kindern bestehende Kampftruppe sollte sich gegen die anrückenden amerikanischen Befreier stellen. Seine mutige Befehlsverweigerung rettete viele Menschen, die im Harz blieben und Familien gründeten. Auch in Sorgemoos. Einer der Überlebenden gab später das Holzpiratenschiff an deinen Großvater zurück und erzählte mir seine Geschichte. Durch die Begegnung mit dem leblosen Kire im Bahnhof wurde dem Oberst wohl bewusst, was alles mit der Kindheit verloren geht im Krieg. Für den Oberst endete die Geschichte leider kurz danach. In jenen letzten Kriegstagen wurden ganz viele Geschichten auf tragische Weise abrupt beendet. Viel zu viele.
Ich frage lieber nicht wie. Und wer hat Opa sein Holzschiffchen zurückgegeben? Lebt er noch in Sorgemoos?
Du hattest nur noch eine Frage.
Okay, dann erzähl mir wenigstens, wer denn nun den Brief mit der Spieluhr ins Kinderheim geschickt hat. Den hatte doch der zurückgereiste Erik in der Postuniform. Vielleicht der andere Erik? Also Kire? Gibt es den vielleicht doch noch?
Netter Versuch.
Er war als Erik Slowik so lange während der letzten Kriegstage in den Harz gereist.
In seinen Erinnerungen?
Bis er auf jener Erinnerungsreise mit Kire in der Bahnhofshalle zu Ostern 1945 verschmolz. Unmittelbar nach diesem Erinnerungsmoment hörte dein Großvater am 31. Mai 1949, im Bett liegend, ein Geräusch, das den Zustand nach seiner Verschmelzung untermalte wie eine Filmmusik. Das Grundrauschen des Röhrenradios in seinem Zimmer. Die darauf hörbare Sendersuche beendete vorerst seine Ausgangsreise in die Vergangenheit und ein Lied, das er schon 1945 ständig im Röhrenradio gehört hatte, holte ihn zurück in sein Zimmer im Heim.
Swinging on a Star.
Sensationell, Luke. Tatsächlich hatte dieses Lied deinen Großvater schon oft aus dem eigenen Grundrauschen geholt, Nun hatte es durch seine gemeinsame Geschichte mit der Sternenscheibe sogar noch eine weitere Bedeutung dazu gewonnen. Leider wurde die Magie dieses Liedes viel zu früh unterbrochen, denn Frau Horatio stellte das Radio einfach aus.
»Was soll das, Franzmann? Das ist ein Feindsender.« »Merde, Horatio, du verstehst rien«, antwortete René.
»Diese Musik hat bisher auch nichts bei ihm bewirkt. Wenn er nie mehr aufwacht und sagt, was sie wissen wollen, sind wir beide dran. Weißt du das?« Aber sein Körper hat gut auf das neue Mittel reagiert. Frau Horatio suchte nach etwas in ihrem Kittel, während der Franzose erwiderte,
»Gib ihm mehr Zeit. Er wird bald aufwachen und dann erzählen, an was er sich erinnert.«
Frau Horatio holte eine Spritze hervor.
»No, wie viel Giftspritzen hast du ihm denn in den letzten 4 Jahren gegeben? 100? 200? Wie lange soll das weitergehen? Bis ihn dein Gespritze tot macht? Die Zentrale schickt mich, um hier Schluss zu machen. Und wenn Marina davon erfährt, tu es mort.«
Frau Horatio wehrte sich gegen die Drohungen. »Erika hat ihn mir anvertraut und sogar das Meer hat ihn mir zurückgegeben. Und sein Geheimnis hat ihm letztendlich das Leben gerettet. Es ist nicht immer alles nur schwarz oder weiß. Das weißt du besser als jeder andere, René. Und die Spritzen waren nur...«
»Aufbauspritzen. Wer es glaubt, Opa konnte ja sogar in seiner Erinnerungsreise die Einstiche spüren. Und seine Schwester? Hat die davon gewusst, als sie im Heim war? Dann hätte sie ihren Bruder sicher früher rausgeholt.«
»Nein, auch sie wusste nicht, für was oder wen die Spritzen wirklich gut waren. Und es war so oder so zu gefährlich, ihn herauszuholen. Hätte man sie erwischt, wäre ihr Kindesentführung vorgeworfen worden, da sie verschweigen musste, die Schwester zu sein. Deine ganze Familie wurde ja gesucht.« Am 31. Mai 1949 im Waldschulheim schwanden ihm als junger, gerade neugeborener Mann dafür aber die geistigen und körperlichen Kräfte nach diesen ersten Momenten voller Bewegung von Körper und Geist, sogar im Schlaf. René ging zum Zimmerfenster, nickte kurz nach draußen und griff in seine Jacke. Frau Horatio beugte sich über Erik. »Lass stecken«, befahl sie nebenbei, und überraschte Erik mit einem weiteren stechenden Schmerz, den er gut kannte. Dieses Mal in seinem Oberarm.
»Das ist jetzt aber die vorletzte. Danach gibt's nur noch eine.«
Ich sah, wie eine Frau mit Kapuzenmantel durch den Park strolchte und ums Heim herum zum Eingang schlich.
»Was macht ihr denn da?«
rief die Frau kurze Zeit später, in Eriks Zimmer stürzend. Sie stieß René zur Seite und schubste Frau Horatio vom Bett. Dabei rutschte ihr die Kapuze vom Kopf.
»Anni, was soll das?« rief Frau Horatio. »Bonjour«, schimpfte René.
Frau Horatio rief überrascht und mit sarkastischem Unterton.
»Anni, oder sollte ich sagen, Marina? Du musst dich nicht mehr tarnen, wer...«
Marina unterbrach sie.
»Weg vom Bett! Entschuldige die Verspätung, Erik, aber ich konnte nicht eher zurückkommen. Ich war eingeschlossen, so ähnlich wie du. Wie geht es dir?«
»Moment, Piotr. Wie konntest du eigentlich Marina ins Heim schleichen sehen? Du warst doch da irgendwo in der Nähe, oder?«
»Naja, ich war nicht ganz so weit weg. Gerade nah genug, um Eriks Gedanken mitzubekommen. Und weit genug entfernt, um nicht entdeckt zu werden von Frau Horatio. Sie mochte mich seit dem Untergang der Freiheit nicht. Und in jenen Nachkriegstagen war Geflügel im Ofen ein gefragtes Mittagessen.«
»Da steckt auch mehr dahinter. Weit genug weg, damit niemand dich sieht und nah genug, um zu spionieren? Du warst ein Spion. Für wen denn? Für die Gilde von Marina? Für den Greifwiderstand? Für Alicia oder für unsere Familie?«
»Das war alles sehr kompliziert. Schau einfach wieder hinein in die Heimvergangenheit deines Großvaters. Sehen heißt verstehen.«
»Na dann los!«
»Na, René, für wen oder was spionierst und intrigierst du heute?« schimpfte Marina. »Ich habe niemand gesagt, was. No, no«, rechtfertigte sich René.
Marina sah dem Franzosen tief in die Augen und flüsterte, »Sehen heißt verstehen. Ich sehe in diesen Augen einen
Verräter! Diese Worte trafen René sicher wie Schüsse in die Brust. Dort, wo bei Menschen das Herz ist. Ich muss tun, was ich tun muss, aber verrate nicht, wehrte sich der Franzose. Gar nichts musst du, und tu nicht so, als könntest du nicht akzentfrei 5 Sprachen sprechen, erwiderte Marina. Ich mach da auch nicht mehr mit, egal ob sie mich verhaften und in ein Arbeitslager stecken, meldete sich Frau Horatio unerwartet. Revolte, wie willst du das denn erzählen? Rief René lachend und griff in seine Jackentasche. Nimm ihm die Pistole weg, Piotr, rief Marina aus dem Fenster. Sie muss mich beim Hineinschleichen entdeckt haben, wollte da aber sicher laute Wiedersehensfreude vermeiden, um mich zu schützen. Ich flog in einem beschleunigenden Bogen aus meinem Baumversteck im Park durch das offene Fenster in Eriks Zimmer und gegen Renés Kopf. Der Franzose fiel gegen die Zimmertür, stieß sie dabei auf und die Pistole fiel aus der Jacke. Schneller als ich blicken konnte, hörte ich das Entsicherungsklicken eines Revolvers und hüpfte auf Eriks Bett, dessen Matratze kurzzeitig etwas schwankte, als hätte er sich bewegt. Frau Horatio hatte sich die Pistole vom Boden gegriffen und richtete sie jetzt auf René. Im selben Moment übertrug sich ein starkes Gefühl von Erik auf mich. Das Gefühl, seine Muskeln zu spüren. Er wusste bisher nicht, dass er welche hatte, denn bei seinen Reisen in die Vergangenheit hatte er nie wirklich etwas gespürt. Nicht so zumindest. Jetzt löste das Klicken, welches er schon aus der Schmetterlingshütte kannte, eine innere Macht aus. Sie stieß in seinen Oberkörper wie der Blitz in eine der Fichten im Park und riss ihn hoch. Wie eine zum Leben erweckte Holzpuppe saß er blitzplötzlich in seinem Bett und hörte mich vor Schreck krächzen. Mit gebrochener Stimme rief er, so laut es ging, also kaum hörbar für menschliche Ohren und dennoch mit sofortigem Schmerz in seinem Hals. »Nein, du bist wieder zurück«, schluchzte seine Schwester und umarmte ihn. »Kaum zu glauben, ein Traumtraum«, dachte Erik, und seine Gedanken sprudelten noch weiter. »Ich spüre Schwester Marina und mich, meine Arme, meine Beine, meinen Bauch und meine Stimme, aber viel tiefer und so rau.« Eriks Blick war noch verschwommen, aber er konnte sehen, wie Frau Horatio aufatmete und lächelte. Sie senkte die Pistole und Schwester Marina hielt Erik weiter fest im Arm, als wollte sie ihn vor irgendetwas oder irgendwem schützen. »Das Paradies ist immer da, wo du bist«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Sie fügte noch ein leises »Kehre« hinzu und weinte seine Wange nass. Erik hätte in jenem Moment gerne geantwortet, dass er jetzt nicht mehr Kehre sei, konnte aber noch nicht laut sprechen und freute sich still darüber, dass er nun Marina als seine Schwester erkannte. Er konnte sich an eine gemeinsame Vergangenheit erinnern. Allein dies war schon paradiesisch. Erik freute sich auch über Renés Unverletztheit, als der sich ebenfalls aufrappelte. Der Franzose wirkte alles andere als erleichtert, und seine Worte bestätigten meine Beobachtung. »Wer weiß, ob du dir mit dem Aufwachen einen Gefallen getan hast, Kire, bei dem Drachen hier.« Erik schwieg und dachte, »Was soll ich denn antworten? So vieles ist wieder da und so vieles fehlt noch im Puzzle meines bisherigen Lebens. Ich will wissen, was aus meiner Familie geworden ist.« Wie immer brauchte Schwester Marina keine gesprochenen Worte von ihrem Bruder und antwortete auf seine Gedanken. »Wir wissen nicht genau, wo sich die anderen aufhalten, aber sie leben.« »Gar nichts wissen wir.« »Erik hat bisher kein Wort gesagt über das, was geschehen ist«, unterbrach Frau Horatio ungeduldig. Und René erwiderte, »Nenn ihn nicht Erik, wie diesen Postboten. Kire ist wieder aufgewacht und kann jetzt entweder die Welt verändern oder...« Frau Horatio wirkte den Franzosen überraschend wütend ab und fuchtelte erneut mit der Pistole herum. »Jetzt schließ du mal dein Plappermaul, sonst mach ich es für dich.« »Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Da kann es für dich schon tödlich enden, wenn ich mit deiner Knarre nur für Ruhe sorgen will und auf dein Bein ziele.«
während sich Frau Horatio und René immer heftiger stritten und Eriks Blicke an der Pistole hingen, schossen ihm weitere Gedanken durch den Kopf. Wie bin ich überhaupt nach Otnuga gekommen, wenn ich gar nicht gehen konnte? Habe ich wirklich Großmutter Alicia getroffen? Oder war das alles nur ein Traum aus den Resten der Erinnerungen? Unbewusst dessen, was Erik durch den Kopf ging, unterbrach ihn Frau Horatio mit der Frage aller Fragen. »Was weißt du über die Sternenscheibe? Sie ist im Harz, oder?«
»Kannst nicht in Ruhe lassen, ihn!«
Das Deutsch des Franzosen bekam wieder den aufgesetzten Akzent, der immer dann Renés Sprache färbte, wenn er aufgeregt war, wenn ihm seine Herkunft als Franzose nützte oder er einfach nur log. »Ich weiß nichts«, antwortete Erik heiser. »Eure Fragen überfordern ihn doch«, schimpfte Marina ernst und löste ihre Umarmung.
»Pah, das sagt die Richtige.«
»Und Opa?«
Erik bewegte seinen Zeigefinger. Er war noch ziemlich unbeweglich, aber da ich direkt neben Eriks Hand auf seiner Bettdecke saß, spürte ich, wie der Finger ganz leicht zuckte. Zudem versuchte er, ganz langsam zu sprechen. Ein plötzliches Schweigen erfüllte das bis eben mit Worten überschwemmte Zimmer.
»Wo ist mein Skizzenbuch?« fragte Erik in die ihn anstarrende Runde.
»Gib ihm Skizzenbuch«, befahl René. »Du kannst dir deinen Akzent bei uns sparen, René«, fauchte Marina.
»Es ist im Mantel. Ich hol's«,
antwortete Frau Horatio und reichte Erik sogleich das Buch und einen Bleistift. Marina schüttelte den Kopf und nahm das Buch an sich. Natürlich funktionierte Eriks Bewegungsapparat bei weitem nicht ausreichend genug, um das Skizzenbuch zu halten, geschweige denn zu zeichnen. Marina blätterte durch das Buch und staunte.
»Da ist seine ganze Vergangenheit schon drinnen. Wann hat er das alles gezeichnet?«
Wo zuvor alle Zeichnungen herausgewaschen waren, bis auf eine, die sich mit einer herausgerissenen Seite verklebt hatte, sah Erik nun die aufgezeichneten Erinnerungen von Kire.
»Bin ich wirklich aufgewacht?« fragte sich Erik.
»Opa schlief noch und träumte weiter?«
»Nein, nein, das tat er nicht. Aber die Vergangenheit hat immer Auswirkungen auf die Gegenwart, auch wenn die Vergangenheit sich nur in deinem Bewusstsein ändert. Das ist so wie mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit durch das Beobachten der Sterne, denn die sind auch alle längst Vergangenheit.«
»Hat mir Henry auch erzählt, aber das andere verstehe ich nicht ganz.«
»Du findest die Lösung dieses Rätsels in den Sternen. So wie vieles seit Jahrtausenden in den Sternen steht.«
»Steht das auf der Sternscheibe?«
»Und mehr. Aber das erklären wir dir später.« Marina saß noch immer an Eriks Bett und streichelte seine mittlerweile wieder lang gewachsenen Haare. Erik konnte kaum noch sprechen vor lauter Anstrengung und flüsterte,
»Warum bin ich noch hier?«
Das Waldschulheim war einst ein sicherer Ort für Kinder, die anders sind, antwortete Marina und schaute jetzt zu Frau Horatio. »Hier wurden sie zu Meistererzählern ausgebildet, und du warst eine der besten und am weitesten gereisten Mentorinnen von allen, Frau Horatio. Du hast so viele Kinder vor dem Krieg gerettet. Wann hast du dich entschieden, den Schatten zu dienen? Und ihr? Wem dient ihr denn? Dieser ominösen Gilde? Oder dem Greif? Eurem Widerstand gegen die Befreier aus dem Osten? Wer sagt, dass nicht ihr die Schatten seid, die mit der Sternenscheibe die Welt beherrschen wollen? Na, und wie lange steckst du schon mit dem Franzosen unter einer Decke?« René ging langsam rückwärts zur Tür. Marina lachte kurz und fauchte dann Frau Horatio an. »Die Sternenscheibe gehört unserer Familie. Wir sind die Hüter ihres Geheimnisses. Und mein Bruder hier ist einfach nur die reine Liebe zu allem und allen, nicht mehr und nicht weniger. Aber es macht ihn zu etwas ganz Besonderem.« Frau Horatio betrachtete Kire lange, sehr lange. Sie schwieg dabei, was ungewöhnlich und beängstigend war. Nach einer Weile erwiderte sie, »Hüter der Scheibe? So wie die arabische Hexengroßmutter des Auserwählten hier? Sie hat doch erst eure Scheibe durch die Welt geschmuggelt. Ich nenne das Diebstahl. Und willst du leugnen, dass sie mit Hilfe der Scheibe irgendwie durch die Zeit gereist ist, um noch mehr Artefakte zu schmuggeln? Vielleicht hat sie ja auch schon die Vergangenheit geändert. Wir wissen mehr, als du denkst, du scheinheilige Schwester. Während sich die Menschen um Erik herum wieder einmal stritten, nahm er mit aller Kraft seinen Bleistift in die noch fast leblose Hand und versuchte, etwas zu malen. Sobald die Zeichnung erkennbar war, schlief Erik vor Erschöpfung ein und reiste zurück in seine Vergangenheit.